Der lange Kampf des Andreas S. Als Kind wurde Andreas S. in Holzminden mehr als 150 Mal von einem Kinderpsychiater missbraucht. Als Erwachsener kämpft er seit einem Vierteljahrhundert für Aufklärung. Jetzt steht er kurz vor seinem Ziel. Im Frühjahr 2025 begann ein unabhängiges Institut mit der Aufarbeitung des Leids, das ihm und vielen weiteren Kindern widerfahren ist. Eine Audio-Story aus der Redaktion des Weißen Rings. Eine Stadt im Münsterland im Januar 2025. Andreas S. sitzt an seinem Küchentisch und sagt, dass es ihm heute gut gehe und er offen über all das sprechen könne, was jetzt folgt, ohne dass ihm der Boden unter den Füßen wegbricht. Ich schäme mich nicht mehr für das, was mir widerfahren ist, sagt der 51-Jährige. Man muss sich nicht für etwas schämen, was einem widerfährt. Man kann sich doch nur für etwas schämen, was man getan hat. Ich habe aber nichts getan. Jahrelang hat ein Kinder- und Jugendpsychiater Andreas S. in seiner Sprechstunde missbraucht. Viele Jahre konnte S. das Erlebte nicht einordnen. Erst als junger Erwachsener wehrte er sich, um auch andere zu schützen. Er spricht offen über seinen einsamen Kampf, möchte aber nicht, dass sein vollständiger Name in diesem Text genannt wird, um sich und seine Familie vor Anfeindungen zu schützen. Als er davon zu Hause erzählte, entgegnete seine Mutter: »Hab dich nicht so.« Sein Vater meinte später, er steigere sich da in etwas hinein. Wer soll einem glauben, wenn einem nicht einmal die eigenen Eltern glauben? Andreas S. sagt, er habe immer darunter gelitten, dass seine Eltern wenig Zeit hatten. Durch die Arztbesuche habe er die Aufmerksamkeit seiner Mutter bekommen. Also fuhr er jahrelang weiter mit dem Fahrrad in die Klinik. Insgesamt 156 Mal. Immer mittwochs. Jeweils für 50 Minuten. Geh mal nach hinten, habe der Arzt nach dem Gesprächsteil stets gesagt. Andreas S. erinnert sich. In einem separaten Raum stand eine Liege mit einem Heizlüfter. Da haben dann die körperlichen Untersuchungen stattgefunden. Als er im Jahr 2023 die Klinik in Holzminden noch einmal mit zwei Journalisten des Nachrichtenmagazins Der Spiegel besuchte, die seine Geschichte recherchierten, traf ihn fast der Schlag. Er sagt, die alte Liege von damals stand immer noch in dem Behandlungsraum. Mit 14 sei er wegen der voranschreitenden Pubertät uninteressant geworden für den Psychiater, der Missbrauch endete. Lange Zeit verdrängte Andreas S. die Gedanken an das Geschehen. Erst als er Mitte der 1990er Jahre im Fernsehen einen Bericht über den belgischen Sexualmörder Marc Dutroux sah, da sei ihm schlagartig klar geworden, das, was ihm als Kind im sogenannten lustigen Bach widerfahren ist, das war Missbrauch. Es ist nicht ungewöhnlich, so etwas spät zu erkennen. Die meisten Menschen wenden sich erst Jahre oder sogar Jahrzehnte nach einem Missbrauch an Beratungsstellen. Er sagt, es war schrecklich. Ich war über mehrere Tage in einer Art Trancezustand, habe fast nichts gegessen und sehr viel geweint. Er suchte Hilfe, fand sie zunächst bei einer Freundin, dann professionell. Dort riet man ihm von einer Strafanzeige ab, die Taten seien ohnehin verjährt. Er solle sich erstmal um sich selbst kümmern. Andreas S. sagt, als mir bewusst wurde, dass womöglich andere Kinder immer noch missbraucht werden, habe ich beschlossen, etwas zu unternehmen. Der Arzt praktizierte ja noch. Das habe ihm Antrieb gegeben, sich aus seiner Ohnmacht und Opferrolle zu befreien. Andreas S. kontaktierte nun die Ärztekammer Niedersachsen, die Bezirksregierung Hannover und die Staatsanwaltschaft Hildesheim. Unangemeldet besuchte eine Delegation der Bezirksregierung die Klinik und stellte fragwürdige Behandlungs- und Untersuchungsmethoden fest. Sie informierte das Familienwerk im Dezember 1996 darüber. Spätestens ab diesem Zeitpunkt wussten die Verantwortlichen in Holzminden von den Vorwürfen. Im März 1997 untersagte das Familienwerk nach eigenen Angaben dem Arzt sämtliche körperlichen Untersuchungen, die nicht zum Standard bei psychiatrischen Behandlungen zählen. Die Staatsanwaltschaft ermittelte, stellte das Verfahren aber wieder ein. Es sei nicht die Aufgabe der Justiz, ärztliche Untersuchungsmethoden zu bewerten, hieß es. Im Oktober 1997 beauftragte die Bezirksregierung Hannover den renommierten Kinder- und Jugendpsychiater Professor Dr. Jörg Fegert, heute ärztlicher Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum Ulm, die Untersuchungsmethoden des Arztes in Holzminden zu prüfen. Parallel dazu wandte sich Andreas S. an das Magazin Der Spiegel, um die Geschichte publik zu machen. Als dann Fegerts Gutachten sowie Artikel in der Neuen Westfälischen und im Spiegel erschienen, ging alles ganz schnell. Die Bezirksregierung Hannover entzog dem Arzt die Approbation, weil das Gutachten zu dem Schluss gelangt war, dass der Psychiater in Holzminden seine Stellung als, so wörtlich, Tarnung genutzt habe, sein Handeln klassische Muster pädophiler Handlungen aufweise und er den Kindern nachhaltig geschadet habe. Es meldeten sich weitere Jungen, die Staatsanwaltschaft ermittelte erneut. Bei einer Razzia entdeckten die Ermittler bei dem Psychiater Bilder, Videos und Tagebuchaufzeichnungen mit sexuellen Fantasien, die zu den Kindern passten. Andreas S. sagt heute: Damit war klar, dass es kein ärztliches Handeln war, sondern dass der Arzt seine sexuellen Bedürfnisse befriedigt hat, auf Kosten seiner Patienten. Das sah damals auch die Staatsanwaltschaft so und erhob im Juli 1999 Anklage gegen den Arzt. Eine juristische Aufarbeitung des Falls gab es trotzdem nie. Der angeklagte Kinder- und Jugendpsychiater nahm sich 2 Tage vor Prozessbeginn im Dezember 1999 das Leben. Doch vorher schickte er Andreas S. noch eine Postkarte. Auf der Karte, das wird Andreas S. niemals vergessen, stand unter einem Totenkopf in lateinischer Sprache, Zitat: Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Es ist ein Vers aus dem Matthäusevangelium. Der 51-Jährige schildert: Ich habe die Postkarte verbrannt, aber ich hatte tatsächlich viele Jahre wahnsinnige Schuldgefühle. Und weiter: Vermutlich würde der Mann noch leben, wenn ich das nicht ins Rollen gebracht hätte. Aber ich weiß nicht, wie viele Kinder er dann noch missbraucht hätte. In den 14 Jahren, die der Psychiater in Holzminden wirkte, waren rund 7.500 Kinder und Jugendliche bei ihm in Behandlung. Andreas S. ist sich sicher, dass der Missbrauch weitergelaufen wäre, denn schon damals hätten trotz vieler Hinweise alle weggesehen, weil der Arzt zu den Honoratioren der Stadt gehörte. Die Lokalzeitung Täglicher Anzeiger Holzminden schrieb im Juni 1998: Offensichtlich wussten viele Holzmindener von den Vorwürfen gegen den Mediziner, nur wenige sprachen darüber. Noch kurz bevor dem Arzt die Approbation entzogen wurde, war er feierlich aus der Klinik verabschiedet worden. Manchmal klingelt während des knapp 4-stündigen Gesprächs in der Küche von Andreas S. das Telefon. Er wechselt dann mühelos vom Deutschen ins Englische. Er spricht mehrere Sprachen verhandlungssicher und hat beruflich Karriere gemacht. Der alleinerziehende Vater ist Führungskraft in einer gemeinnützigen Organisation. Der sexuelle Missbrauch durch den Psychiater in seiner Kindheit beherrschte nicht seinen Alltag. Aber die Erlebnisse meldeten sich immer wieder, besonders in Krisensituationen. Andreas S. hatte Panikattacken und Flashbacks. Ein bestimmter Geruch, der ihn an den Arzt erinnerte, löste sofort Brechreiz bei ihm aus. Er machte Psychotherapien, doch keine führte zur Linderung. Bis zur Diagnose posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, und einer professionellen Behandlung vergingen noch viele Jahre. Und immer wieder stellte sich Andreas S. diese bohrenden Fragen. Warum lässt das Albert-Schweitzer-Familienwerk dieses Unrecht nicht aufarbeiten? Wie vielen Kindern ist es noch so ergangen wie mir? Haben die Menschen Hilfe? Im Jahr 2016 schrieb er dann einen Brief an das Familienwerk und bat um Aufarbeitung und die Übernahme institutioneller Verantwortung. Die Antwort kam 2 Jahre später. Darin hieß es, man könne, Zitat, eine öffentliche Klarstellung von Recht und Unrecht nicht leisten. Der Brief war schrecklich für mich, sagt Andreas S. Er bittet jetzt um eine kurze Gesprächspause. Er möchte jetzt erstmal eine dampfen. Er holt sich seine E-Zigarette und nimmt einen tiefen Zug und noch einen zweiten. Andreas S. erzählt von einer weiteren Grenzerfahrung auf seinem langen Leidensweg. 2019 hatte er während einer Zugfahrt nach Berlin eine heftige Panikattacke und rief den Krisendienst in Berlin-Charlottenburg an. Heute sagt er: Erst da ist mir klar geworden, dass ich dieses Trauma nicht loswerde, ohne es vernünftig aufzuarbeiten. Ein Freund empfahl ihm eine Tagesklinik für Traumatherapie. Das hat mir sehr geholfen, sagt er. In der Therapie rekonstruierte ein Parfümeur sogar den Geruch, der die Übelkeit bei ihm auslöste. Er roch so lange daran, bis er sich nicht mehr davor ekeln musste. Seine persönliche Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in seiner Kindheit hat Andreas S. damit vorangebracht. Doch er wollte auch eine offizielle Anerkennung als Opfer. Er hörte vom Opferentschädigungsgesetz, OEG, mit dem sich der Staat verpflichtet, Opfern zu helfen, die er nicht vor Gewalt schützen konnte. Andreas S. sagt heute über den langen Weg zur Entschädigung: Ich wusste ja nicht, was mir blüht. Vor allem die Fragen, die er sich vom Sachbearbeiter des zuständigen Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, LWL, gefallen lassen musste, nach sexuellen Vorlieben und was er dabei empfinde, seien eine absolute Zumutung gewesen. Er sagt, es war die Hölle. Am Ende erhielt er eine Entschädigung in Höhe von 4.398,53 €. Andreas S. rechnete es auf die 156 Sitzungen um. Macht 28,20 € für jeden Missbrauchsfall. Dazu sagt er, mir geht es nicht ums Geld, aber dieser Mann konnte über viele Jahre agieren und ist immer wieder geschützt worden. Die Staatsanwaltschaft war involviert, die Anstalten körperlichen Rechts waren involviert, das Gesamtsystem hat versagt. Und dafür sei das OEG eigentlich gemacht. Ich würde den OEG-Antrag nicht noch einmal stellen, sagt er rückblickend. 2023 wendet sich Andreas S. erneut an das Familienwerk, jetzt an das Kuratorium. Erst nach weiterem Druck und Recherchen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel lenkt das Albert-Schweitzer Familienwerk ein und beauftragt im Juni 2024 das Institut für Praxisforschung und Projektberatung, IPP, den sexuellen Missbrauch kleiner Patienten im Therapeutikum Lustigerbach aufzuklären. Damals sei deutlich geworden, Zitat, dass wir aus Sicht der Opferperspektive zu wenig getan haben und eine professionelle und unabhängige Aufarbeitung notwendig ist. Dies teilte das Familienwerk auf Anfrage des Weißer Ring-Magazins mit. Bislang habe es Kontakt zu 4 Personen gegeben, die konkretes Interesse an einer Aufarbeitung signalisiert hätten. Das IPP startete im Mai 2025 einen Aufruf, der sich sowohl an Betroffene richtet, als auch an Menschen, die vom Missbrauch wussten. Die Ergebnisse des Instituts sollen im Jahr 2027 veröffentlicht werden. Die Berichterstattung, sagt Andreas S., habe nicht nur den Druck auf das Familienwerk erhöht, sondern sei auch sehr heilsam für ihn gewesen. Deshalb spreche er über seine Geschichte. Seine Mitarbeitenden haben ihn auf den Fotos in den Artikeln erkannt, obwohl er sich, wie auch für diese Geschichte im Weißer Ring-Magazin, nur so fotografieren lässt, dass er eigentlich nicht sofort erkannt werden kann. Er sagt, man empfindet Scham, natürlich. Die Arbeit ist doch der letzte Ort, an dem man so etwas teilen möchte. Aber es war richtig. Der positive Zuspruch hat gut getan und die Scham ist weg. Andreas S. geht es um die Anerkennung von Unrecht, um Empathie und die Übernahme von Verantwortung. Er erklärt, ich hätte vermutlich längst klein beigegeben, wenn das Familienwerk in irgendeiner Form uns Betroffene um Verzeihung gebeten hätte. Das sei aber bis heute nicht geschehen. Ein Text von Christoph Klemp, gesprochen von Robert Warren. Weitere Reportagen und Recherchen gibt es kostenlos auf unserer Webseite wr-magazin.de. Thank you.